Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reminiszenten, die jetzt aber nicht unter der Prämisse wie alle anderen Folgen läuft, sondern dass wir haben hier so ein kleines Zwischenthema, wollten wir mal einstreuen, einen Zwischenfilm, damit halt der Abstand zwischen unseren Folgen nicht allzu lang wird. Und dazu möchte ich euch begrüßen, genauso wie den lieben Alex. Hallo Alex.
Hallöchen, hallöchen. Ja, die Idee ist von dir gewesen, die fand ich auch ganz gut, dass wir so ein bisschen mehr Inhalte mal wieder aufnehmen können. Obwohl wir ein sehr kleiner Podcast sind, kriegen wir schon ganz schön Fanpost und da muss man auch allen nochmal sagen, freuen wir uns mega drüber, dass wir so kleine Nachrichten bekommen. Es scheint euch ja dann doch zu gefallen, was wir da machen. Und die Frage ist natürlich immer, wann kommt die nächste Folge? Und da müsst ihr uns ein bisschen verzeihen. Wir sind ja kein kommerzieller Podcast und verdienen jetzt auch nicht unser Geld damit, sondern wir haben auch noch einen anderen Beruf. Und leider hat sich das jetzt in den letzten 2 Jahren bei uns auch ein bisschen was verändert. Und deswegen haben wir natürlich nicht immer so die Gelegenheit, mit so einem Podcast zu machen, weil der braucht ja Vorbereitung, Aufnahme, Schnitt und das ist natürlich schon ein großer Zeitaufwand. Das haben wir die letzten 2 Jahre nicht so hingekriegt, aber die gute Nachricht ist, wir wollen auf jeden Fall weitermachen und wir wollen auch wieder große Folgen machen, aber dazu brauchen wir halt immer ein bisschen Zeit. Und deswegen machen wir jetzt so kleine Spezialfolgen, wo wir einen Film im Schnelldurchlauf durchgehen und da so ein bisschen nochmal sinnieren über Filme aus unserer Jugend, die wir lieben.
Genau. Ja, und diesmal habe ich mir, also für dieses erste Mal, habe ich mir einen Film ausgesucht, der mir doch recht wichtig ist. Also da schauen wir mal, ob das nach dieser Folge immer noch so ist, wenn wir drüber gesprochen haben. Aber also den ich immer wieder gerne geguckt habe und bei dem ich weiß, dass der Alex jetzt nicht so der große Fan davon war, von diesem Film. Und deswegen dieser Film wahrscheinlich auch nie als eine Standardfolge bei uns besprochen werden würde. Und deswegen halt hier so einen kleinen Schnellschuss. Und zwar habe ich mir ausgesucht den Film Das Geheimnis meines Erfolges oder auf Englisch The Secret of My Success. Ein Film von 1987 in der Hauptrolle Michael J. Fox. Wer kennt nicht Michael J. Fox? Ich glaube, das ist so wohl das Kind der 80er Jahre, filmisch gesehen,
absolut,
oder?
Absolut. Ja, ja, das fange ich direkt an. Ich darf ja berichten, dass ich mit ihm ja mal in einem gleichen Raum gesessen habe, auch wenn der Raum eine Halle war, der Madison Square Garden. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier im Rahmen des Podcasts erzählt habe, aber ich war bei den Knicks und habe dort gesessen, wo man am weitesten vom Spielfeld entfernt ist. Und in der Halbzeitpause wurden dann immer Leute vorgestellt, die dann so am Spielfeldrand sitzen, also auch nicht gut sichtbar von meinem Platz aus. Aber dann kam halt mit der Kamera ein Please welcome Mr. Michael J. Fox. Und da sind meine Frau und ich fast in Ohnmacht gefallen. Also da hockt er. Und ich habe auch die zweite Halbzeit nur auf ihn geguckt. Also ich habe das Spiel gar nicht mehr verfolgt und ich habe irgendwie nur ihn dann ist er mal aufgestanden. Ich weiß ja, wir wissen ja, dass er nicht mehr so gut gehen kann. Das werden wir vielleicht gleich auch noch kurz erwähnen, dass er schwer krank ist. Aber er war und ist immer ein großer Knicks-Fan gewesen, so wie ich rausgelesen habe, und war da beim Basketball. Also so viel verbindet mich schon mit ihm.
Ja, und so wie du ihn während des Stadions angeguckt hast, ist dann ungefähr der gleiche Blick gewesen, wie er in dem Film auf Helen Slater hatte, die auch in diesem Film mitspielt, um wieder zurück zu dem Film zu kommen, nach deiner Anekdote.
Ja, kommen auch keine mehr.
Nee, kannst du immer reinbringen. Ich werde es halt nur rausschneiden dann am Schluss. Aber nee.
Es soll ja Schnellschluss werden.
Genau. Ja, also solche Nebensächlichkeiten oder Dinge wollen wir trotzdem immer erwähnen, weil also auch hier, die sind ja doch das, was ja also das so ein bisschen ausmacht, weil es geht ja nicht nur um den Film an sich, natürlich im Schwerpunkt schon, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen, weil der Film uns ja, also mir jetzt dieser Film auch ja wichtig ist.
Ich kann dir noch erzählen, wenn du möchtest, wie schwer es war, da Bier zu bekommen. Ist für Ausländer irgendwie. Das machen wir dann im nächsten Podcast.
Ja, so. Ja, das ist, wenn wir dann über den Film Bier oder so reden.
Gibt's den?
Bierfest gibt's, aber.
Ich wollte gerade sagen, Bierfest gibt's, aber der ist nicht gut, leider. Der Titel und das Plakat sind besser als der Film an sich, aber gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, darfst du immer wieder gerne. Also, Das Geheimnis meines Erfolges, erschien 1987, ist eine Romantic Comedy. Also, weiß gar nicht, hatten wir bei uns schon Romantic Comedies, die wir besprochen haben?
Harry und Sally.
Ja, natürlich, ja, schon, ja, ganz vergessen, ja, natürlich. Ein paar Rahmendaten will ich trotzdem, also auch wenn das hier ein Schnellschuss ist, will ich trotzdem erwähnen. Also wie gesagt,
schieß los.
Ja, ist 1987 erschienen. Regie ist Herbert Ross. Herbert Ross ist Regisseur, den könnte man auch von anderen Filmen her kennen.
Footloose.
Genau, also Footloose ist ein Film von ihm auf jeden Fall. Play It Again, Sam ist ein Film mit Woody Allen, wo er Regie geführt hat. Magnolien aus Stahl oder auch My Blue Haven. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Steve Martin und Rick Moranis.
Selbstverständlich. Gute Filme, guter 80er Jahre Regisseur. Hat viele bekannte Filme auch gemacht, ne?
Hat sogar geschafft, 1972, dass zwei Filme, die er gedreht hat, gleichzeitig für den Oscar nominiert waren. Ich glaube, das ist auch nicht sehr häufig vorgekommen. Ja. Das war Am Wendepunkt und Der Untermieter.
Oh, Der Untermieter. Das ist auch von dem?
Ja.
Den mochte ich sehr.
Auf jeden Fall doch schon ein bekannterer Regisseur, der auch bei diesem Film produziert hat. Zu den Drehbuchautoren würde ich gleich nochmal kommen, wenn wir zu der Entstehung des Films kommen, weil das sind auch nochmal ein paar interessante Namen. Hauptrollen, wie gesagt, Michael J. Fox und Helen Slater. Michael J. Fox würde ich jetzt einfach nicht viel sagen. Da werden wir bestimmt auf jeden Fall nochmal in einen anderen Podcast zu ihm kommen. Und wer Michael J. Fox nicht kennt, also sorry. Also der wird sich auch diesen Podcast nicht hier anhören, glaube ich.
Aber wir haben wir nicht damals auch immer zusammen Chaos City geguckt? Ja, ne?
Also ich weiß nicht, ob wir es zusammen geguckt haben, aber auf jeden Fall habe ich Chaos City immer geliebt.
Im Keller?
Ja,
im Keller
schon, ja, genau, bei unserem Kumpel im Keller, das war auf jeden Fall eine der Serien, die wir da geguckt haben. Ja, und er ist halt einer der besten Filme überhaupt, also Zurück in die Zukunft und noch viele andere Filme, die es auf jeden Fall würdig wären, bei uns besprochen zu werden.
Ja, Zurück in die Zukunft müssen wir wirklich machen, weil es auch in unserem Logo drin ist, ne?
Ja.
Oh, ich benutze die Schrift.
Dafür werden wir auch noch verklagt irgendwann mal. Aber ja. Weiter. Helen Slater spielt die weibliche Hauptrolle. Helen Slater, ja, Supergirl, ich glaube, wir hatten sie schon mal kurz am Rande erwähnt, als wir mal irgendwo mal City Slickers erwähnt hatten, da spielt sie noch mit. Ja, aber ansonsten.
Reicht ja auch.
Ja, ansonsten ist auch ihre Filmkarriere danach eher so kleinere Sachen gewesen. Also in den letzten Jahren dann auch immer nur so Gastauftritte in Serien, die dann halt auch zum Beispiel wie Smallville oder Supergirl dann auch mit ihrer Rolle in Supergirl irgendwie, also als Cameo sozusagen, also nicht als ihre Supergirl-Rolle, sondern dass die Schauspielerin da nochmal aufgetaucht ist. Aber sonst waren es eher so kleinere Rollen. Also das sind somit wirklich ihre, würde ich sagen, ihre großen Filme, die ich gerade erwähnt hatte. Ja, zu den Drehbuchautoren, da würde ich dann auch kurz ein bisschen, also was halt so Entstehungsgeschichte mäßig ist. Und zwar die Ursprungsgeschichte ist von einem A.J. Carothers, keine Ahnung, wie man den Nachnamen ausspricht.
Care Otters,
ja. Von dem ist halt die Originalgeschichte und das erste Drehbuch, der gute Mann, muss ich ganz ehrlich sagen, von dem habe ich sonst nichts gesehen. Ansonsten die Filme, die er geschrieben hat, das sagt mir gar nichts. Also der Dieb von Bagdad als Fernsehfilm, das ist ja eine Geschichte, die wurde häufiger verfilmt, ist ja glaube ich in den 30ern oder sowas. Aber ansonsten absolut mir unbekannt. Auf jeden Fall, der hat halt die Originalgeschichte geschrieben von Das Geheimnis meines Erfolges. Keine Ahnung, warum das Studio es angenommen hat, aber es ist dann auf jeden Fall noch mal in ein Rewrite gegangen. Und da sind dann die Autoren Jim Cash und Jack Epps Jr. hinzugekommen. Und die beiden könnte man kennen, weil die zum Beispiel für Drehbücher zuständig waren wie Top Gun, Anaconda, dann auch Dick Tracy und Scoot and Hutch oder zum Beispiel auch Staatsanwälte küsst man nicht. Also es sind nicht viele, die sie geschrieben haben, weil das ist so fast, ich glaube noch die Flintstones, Viva Rock Vegas und das war dann so ihr Oeuvre, was sie geschrieben haben, die beiden. Also
ja, durchaus erfolgreich, aber man muss auch sagen, Top Gun, das Drehbuch kann auch nicht dicker gewesen sein als 20 Seiten.
Ja.
Also klar, irgendwie Staatsanwälte küsst man nicht, der ist cool. Also
ja.
Auch Robert Redford ja auch gerade von uns gegangen. Ne?
Ja.
So guter Film, was war es noch? Top Gun und?
Scoot and Hutch.
Oh, Scott and Hutch.
Ja.
Hutch.
Also Hutch, Hutch, ja.
Ja. Groß, ja, stimmt, den mochte ich auch sehr gerne.
Dick Tracy.
Oh, besser war Madonna nie.
Ja.
Und das war die Zeit, wo wir noch irgendwie lustige Taschenbücher gekauft haben. Da waren die immer vollgeklatscht mit Dick Tracy-Werbung, das weiß ich noch.
Ja.
Dick Tracy und dann?
Ja, und dann haben sie halt noch Anaconda geschrieben, wofür sie ja dann auch nominiert waren, glaube ich, für das schlechteste Drehbuch.
Ja, das hätte ich eher dann Top Gun gegeben, aber egal. Irgendwie, ich war nie ein großer Top Gun-Fan.
Ja, ich ja auch nicht. Also, aber das nur so nebenbei. Ansonsten noch vielleicht zu erwähnen von den Leuten, die bei diesem Film mitgearbeitet haben. Da ist mir halt ein Name direkt aufgefallen, und zwar ist das der für den Filmschnitt, und zwar ist das Paul Hirsch. Und das ist der gute Mann, der den ersten und zweiten, also den original ersten und zweiten Star Wars Film geschnitten hat. Ja. Also und zwar nicht der, der zuerst geschnitten hat. Also man weiß ja, dass bei Star Wars ja wohl der Schnitt am Anfang etwas
holprig war.
Ja. Holprig war, und da wurden dann ja zwei Leute reingeholt, und das eine war Paul Hirsch, und die sollen ja dann sozusagen Star Wars gerettet haben mit dem Schnitt und dem ganzen Film halt eine besondere Dynamik gegeben haben und die ganzen Längen und Unverständnisse aus diesem Film durch den Schnitt entfernt haben.
Hat der diese Tatooine-Szene rausgeschnitten, wo die sich alle an dem Felsen treffen?
Toshi Point. Genau, ja.
Toshi Station.
Also wahrscheinlich, also ich weiß jetzt nicht genau, wie das beim Schnitt aussah, aber das ist halt das, was sich da erzählt wird.
Was für ein Schwein. Ja, krass. Also ich finde ich jetzt ja wieder, nur mal zur Erklärung von meiner Position in dieser Folge ist ja, ich kenne den Film, ich habe ihn gesehen, aber es war kein Film, den ich mir in der Videothek ausgeliehen habe, bewusst. Also das gehört nicht zu meinen Lieblingsfilmen von Michael J. Fox, ist aber ganz klar ein Werk der 80er. Irgendwie klar kennt man den und kennt auch das Plakat, das ist super bekannt. Genau, irgendwie ich weiß nur, Frage jetzt nochmal an dich, basiert das nicht auch auf einem Musical oder gibt es ein Musical aus diesem Film?
Es gibt ein Musical, also das basiert nicht auf dem Film und der Film basiert nicht auf dem Musical oder so. Das Musical ist auch von 1961 und das heißt How to Succeed in Business Without Really Trying. Sagen wir es mal so, es hat halt gleiche, ähnliche Elemente.
Ah, okay.
Da geht es halt um einen Typen, der auch, ich glaube, es ist auch eine Poststelle anfängt und dann halt irgendwie in der Firma nach oben fällt.
Okay, dass das Thema halt gibt es ja,
ja
in der Filmgeschichte. Ja, ja, stimmt schon, okay.
Ja, also du hast ja gemeint, der Film 80er Jahre, also darauf werde ich vielleicht auch noch ein bisschen kommen. Also dieser Film, der trieft vor 80er. Also es gibt wohl wenige Filme, die so 80er sind wie dieser Film. Und das liegt auch an der Handlung und die würde ich jetzt auch dann so in ein paar Sätzen mal kurz zusammenfassen. Also wir gehen jetzt nicht wie bei unseren normalen Folgen hier diesen Film von vorne bis hinten durch, weil dann haben wir wieder eine Folge, die über 2 Stunden dauert, sondern die Inhaltsangabe wird es jetzt hier in komprimierter Fassung geben. Und auch hier werden wir spoilern.
Wer den Film noch nicht gesehen hat, kann ihn sich bei 3,99 € bei Amazon leihen.
Ja, also
gibt es leider nichts zu gucken gerade. Ich wollte ihn gucken, aber gibt es im Stream nur gegen Bares.
Nur gegen Bares, ja, okay. Also ich weiß, dass er früher recht häufig an Feiertagen immer so im Mittagsprogramm verstrahlt worden ist, aber das ist auch schon seit einiger Zeit nicht mehr der Fall. Das könnte aber auch vielleicht an so manchen Themen in diesem Film vorkommen liegen, aber da können wir dann vielleicht nochmal kurz dann drüber sprechen. Also, die Handlung. Im Zentrum steht der 24-jährige Brantley Foster, gespielt von Michael J. Fox, der seinen Abschluss an der Universität in Kansas geschafft hat. Und ja, also er ist halt wirklich ein Landei zu diesem Zeitpunkt. Und eine Stelle in New York antritt und nach New York umzieht. Und was passiert? Das Erste, an seinem ersten Tag, er kommt ins Büro, um sich vorzustellen und ist gefeuert, da diese Firma aufgekauft worden ist und 90% der Belegschaft gekündigt worden ist. Und er halt unter diesen 90% liegt. Und er sitzt nun in New York und muss halt schauen, wie er weiterkommt. Alle seine Vorstellungsgespräche, die er hat, verlaufen in nichts, weil er einfach entweder zu wenig, zu viel Erfahrung hat oder halt nicht Voraussetzungen hat, um einen Job zu kriegen, und wendet sich daher dann an seinen, wird halt immer Onkel Prescott genannt, Onkel Howard Prescott, gespielt von Richard Jordan, den man auch kennen könnte, sollte, ich weiß nicht, auf jeden Fall der, also bekannt ist er zum Beispiel aus Flucht ins 23. Jahrhundert, also Logan Swan hat er mitgespielt, der Wüstenplanet, der Alte von 84, Jagd auf Roter Oktober spielt er mit oder auch in Gettysburg, also auch ein bekanntes Gesicht, der ist auf jeden Fall in diesem Film über Umwege sein Onkel. Und der ist der Vorstand eines riesengroßen Firmenkonglomerats und gibt ihm dann eine kleine Position in der Poststelle als Postläufer, wo er dann anfängt, und dort in der Firma dann auf Christy Wills trifft. Christy Wills, gespielt von Helen Slater, ist dort im Management-Level, ist eine ja, intelligente, selbstbewusste Frau, will ich jetzt mal so kurz einfach mal dahin werfen. Ob das so ist, können wir drüber reden. Auf jeden Fall attraktiv, ja, hat es auf jeden Fall geschafft, ist Harvard-Absolventin und ist halt im Management-Level. Und unser Brantley Foster verliebt sich halt auf den ersten Blick in sie. Das ist so die Prämisse des Films am Anfang. Also man sieht halt Romantic Comedy, es geht halt um Mittelpunkt halt der junge Mann, der sich verliebt und halt auch nicht nur Liebesebene erfolgreich sein will, sondern dann auch im Beruf. Und da reicht ihm die Poststellenstelle nicht aus, sondern er erschleicht sich sozusagen eine Managementstelle, indem er ein Büro, aus dem jemand anders gerade vorher gekündigt worden ist, aufgrund von Kürzungen, sich einfach dort reinsetzt und als er einen Telefonanruf entgegennimmt, dann ja, wie soll ich sagen, ja, durch unmoralisch sich dann halt
Identitätsklau, so nennt man das.
Ja,
Identitätsklau.
Ja, dann anfängt sich halt ins Firmenbusiness irgendwie einzuklinken, zu schauen, was die alles machen, zu recherchieren und dann anfängt da einfach ja, im Management-Level zu arbeiten. Was noch dazu kommt, ist, dass dann auch noch neben diesen Verwirrungen, die es im Berufsleben gibt, mit seinem Job an der Poststelle und hier diesen eingeschlichenen Management-Ding, entsteht halt auch noch eine Vierecksbeziehung auf Liebesebene. Ist jetzt ein komisches Wort, aber würde ich jetzt mal hierfür verwenden.
Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, wie du in Schlingern kommst, Emi, um das zu beschreiben, weil das ist echt schwer zu beschreiben.
Also wir haben natürlich, die Grundstory ist halt die Liebesgeschichte zwischen Brantley Foster und der Christy Wills. Wir haben dann noch, als Brantley eine Dame kennenlernt, die er, weil er den Auftrag kriegt, jemanden nach Hause zu fahren, eine reiche Frau in ihre Villa zu fahren. Von der Poststelle wird er da hingeschickt und da fährt er dann eine Dame nach Hause, die ihn dann auch verführt. Dabei kommt dann raus, dass es sich bei dieser Dame um seine Tante handelt. Also Tante um Umwegen, also es ist jetzt keine Inzest-Story.
Ja, schlinger du mal. Ja.
Es ist natürlich schon fragwürdig, weil es natürlich nicht bei diesem einen Mal bleibt, aber das ist halt, anscheinend waren die 80er Jahre moralisch etwas anders, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall, wir haben halt hier dann noch diese Beziehung zwischen Brantley und seiner um acht Ecken Tante Vera. Und es kommt dann auch später noch raus, dass sein Onkel eine Beziehung mit Christy Wills hat.
Ja, und dann wird's spannend.
Ja, und natürlich weiß keiner von den anderen Beziehungen und es geht halt irgendwie, ja, es erinnert so ein bisschen auch, finde ich, so an so Slapstick, so Romantic Comedy, so aus Filmen von den 50er, 60er Jahren.
Screwball.
Ja, so Screwball-Comedy, so wie
jeder mit jedem.
Ja, genau, jeder ein bisschen mit jedem und keiner findet es wirklich raus, obwohl es immer wieder Hinweise gibt, wenn also nur einmal einer dieser Charaktere mal wirklich ein paar Sachen hinterfragen würde, würde dieses ganze Konstrukt auch sofort eigentlich zusammenbrechen.
Eigentlich, also jetzt kurzer Zwischenruf, ich meine, ich habe mich auf den Teil echt gefreut, weil ich wollte, wie du das erklärst, aber es ist ja quasi so, wie wenn jetzt gerade ich meiner Frau erklären würde, warum ich Predator so gut finde und man kommt in Schlingern und sagt einfach, naja gut, da sind immer Special Forces im Wald und die jagen einen Außerirdischen, der sie aber jagt, irgendwie so, das ist doch genial, oder nicht, irgendwie gefragt, also und so versucht man ja sowas, was man so lieb gewonnen hat, zu erklären und deswegen bin ich auch schwer gespannt, was du eigentlich nachher noch angibst, warum du diesen Film ausgewählt hast. Also der bedeutet dir ja was, der Film. Aber die Geschichte ist schon dämlich, oder?
Ja,
also es ist schon so ein bisschen, also die Alte, die er kennenlernt und so weiter und so fort, ne? Also die, ich meine, die ist ja wirklich brettscharf. Die hat natürlich was mit seinem Onkel. Er geht in eine Stadt, wo er Arbeit sucht. Irgendwie. Dann geht er erst dann zu seinem Onkel, nachdem er zweimal aufs Maul gefallen ist. Also das ist so irgendwie ist so total nachvollziehbar, aber man hat auch die ganze Zeit Michael J. Fox vor den Augen, Emi, und mit deinem, also da komme ich, da zahle ich danach nochmal was dazu.
Ja, aber sagen wir aber das ist doch das Typische bei jeder Romantic Comedy eigentlich. Wir haben doch, jede Romantic Comedy ist doch so aufgebaut, dass du irgendwann mal dann halt dieses, wo die Probleme dann auftauchen und wenn da die Charaktere einfach miteinander reden würden, würden diese ganzen Dinge einfach nicht passieren.
Absolut richtig. Absolut richtig, ja.
Und auch dieses, auch wenn man das sagen will, dass es vielleicht konstruiert ist, dieses Viereck, aber es passt, also es funktioniert, also dass diese Charaktere sich treffen, ist alles wirklich im Rahmen, also das ist alles nachvollziehbar. Es ist also jetzt nichts irgendwie wirklich Hanebüchen daher gezogen. Natürlich, wie gesagt, wenn einige Leute einfach mal ein bisschen mehr miteinander reden würden Und einige dieser Slapstick-Sequenzen sind natürlich ein bisschen überdreht. Das auf jeden Fall, also zum Beispiel allein die Szene, wo dann sein Onkel, also Howard Prescott, sie in seinem Büro erwischt, wo seine Frau Vera halt auf Brantley drauf liegt.
Was soll denn das?
Ohnmächtig geworden.
Ohnmächtig?
Mhm. Ja, wie ein toter Mann.
Eigentlich hat er sich den Kopf gestoßen.
Ja, das war wie ohnmächtig werden und K.O. schlagen.
Wo hat er sich gestoßen?
An der Tische.
Wand. Also woran nun?
An beiden noch.
Was ist das für ein Schwachsinn?
Jeder würde das durchschauen, aber es ist halt ein Filmuniversum und mit seiner Filmuniversum-Logik.
Ich bin mit der Türklinke an meinem Hosenstall hängen geblieben, ja. Dann geht mir die Hose auf, der hüpft da raus und direkt in sie rein. Ich konnte gar nichts machen.
Irgendwie so. Also Sex hatten sie ja nicht zu dem Zeitpunkt, also soweit. Also.
Naja.
Obwohl in diesem Film viel, viel gepimpert wird, das muss man auf jeden Fall sagen.
Pimpern habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
Ja, also für eine Komödie, die wahrscheinlich ab 12 oder sowas war, ist das, ja ab 12, ist da schon sehr viel sexuelle Inhalte, das ist natürlich nicht explizit, aber kommt da schon recht häufig vor.
Na gut, aber ja.
Wie gesagt, es gibt halt diese Vierecksbeziehung. Natürlich ist das schon mal ein Teil, wo es halt zu solchen typischen Konstellationen kommen kann, wo halt diese Screwball-Comedies und sowas ihr Stoff zieht, um halt lustig zu sein. Aber es gibt halt auch dann noch diesen Part mit dem Beruf, wo er halt dann versucht, auch ohne entdeckt zu werden durch seinen Onkel, halt in dieser Firma erfolgreich zu sein. Besser gesagt, also es ist in der Geschichte so, dass diese Firma kurz davor steht, von einer anderen auch aufgekauft zu werden. Und die Maßnahmen, die sein Onkel Howard Prescott vorsieht, entsprechen halt nicht dem, was Brantley in seinem Studium anscheinend gelernt hat. Auf jeden Fall, der ist halt komplett anderer Meinung und dass diese Ebene halt, dass er da halt anderer Ansicht ist und versucht seine Ansicht halt durchzusetzen in der Firma und halt immer wieder, er muss halt seinem Onkel aus dem Weg gehen, dass er halt auch nicht dort entdeckt wird, gibt halt auch nochmal einen weiteren Aspekt in dieser Komödiengeschichte.
Und ist nicht die Helen Slater auch irgendwo eine Spionin für den, der die Firma kaufen will?
Nee, es ist so, dass der Howard, der eine Beziehung mit der Christie hat, erfährt, dass halt irgendein neuer Mitarbeiter in der Firma ist, den er nicht selber eingestellt hat. Das ist okay, das kann man schon ein bisschen komisch finden. Aber alles, was mit diesen wirtschaftlichen Themen in diesem Film hat, ist halt alles so auf einer Ebene, muss man sagen, das ist halt, ja, als wenn irgendeiner über Wirtschaft redet, der halt nie in so einem Bereich gearbeitet hätte. Also das sind halt so 0815 Phrasen.
Also wenn wir zwei das Buch geschrieben hätten.
Ja, also ne, ich glaube, das wäre bei uns sogar noch ein bisschen besser. Also zum Beispiel, also als er, wie gesagt, dieses Telefonanruf, wo er dann halt die Idee bekommt, dass er da auch dann sich da einschleicht. Wow, also dafür brauchen die einen Manager, der denen das sagt. Also
na gut.
Das, was Christie halt macht, ist, weil der Howard, also der Vorstand, der Chef, der denkt, dass Brantley halt ein Spion von dieser anderen Firma ist, der eingeschleust worden ist, um halt die auszuspionieren, bittet er, dass sie halt Brantley ausspioniert und ihm halt Akten von ihm bringt, um zu sehen, was halt dieser Typ, also was dieser Carlton Whitfield, so nennt sich Brantley Foster, weil er nimmt natürlich nicht seinen eigenen Namen, sondern er nennt sich dann Carlton Whitfield, um diese Managementrolle auszufüllen.
Naja, im Endeffekt haben die alle ganz schön viel Dreck am Stecken. Also jede Figur hat ja so ein bisschen sein Dilemma und man will ja aber von Anfang an, dass Helen Slater und Michael J. Fox ein Paar werden.
Das ist sowieso, also ich schließe jetzt mal ganz kurz noch diese Handlung ab. Das kulminiert natürlich dann am Schluss alles in einem großen Bang, also an einem Ort, bei einer Feier, kommt halt alles zusammen. Man findet halt raus, wer mit wem. Howard findet raus, dass Brantley halt auch Carlton ist und also, dass er halt auch in seiner Firma halt sich da hochgeschlichen hat sozusagen. Und das endet natürlich dann alles in einem großen Knall. Es sieht so aus, als wenn es alles auseinandergehen würde, dass Brantley und Christie nicht zusammenkommen. Und dann gibt es natürlich das Ende und das muss ich aber jetzt nicht erwähnen, das kann man sich gerne anschauen, wenn man den Film nicht kennt. Wie bei jeder normalen Romantic Comedy auch, natürlich wird es ein Happy End geben. Also gibt es eine Romantic Comedy, die kein Happy End hat?
Wenn sie es machen würde, wäre sie dumm.
Ja.
Ich habe schon oft im Kino gesessen, das habe ich dir schon ein paar Mal erzählt, wo ich gesagt habe, ich glaube, während du schliefst irgendwie, gibt es eine Szene, wo die da in dem Treppenhaus steht und die gucken sich gefühlte 8 Minuten ins Gesicht und man steht auf und sagt, jetzt sag's ihr doch halt, verdammt nochmal, dass du sie liebst. Verdammte Kacke, tut sie natürlich nicht und am Ende bla bla bla. Also das sind ja die Momente, die man auch haben will. Und jetzt, also meine Analyse dieses Films ist ja, können wir schon dazu kommen oder irgendwie im Endeffekt ist es ja nichts anderes als, wie du es gesagt hast, ein Theaterstück, wo 4 Personen alle miteinander zu tun haben, keiner weiß von dem anderen, irgendwie, das ist Screwball-Comedy pur, ne, so dann, und am Ende gibt es den großen Knall und irgendwie löst sich das auf und das ist natürlich irgendwie so eine Familie mit allen möglichen Hintergrundgeschichten trifft irgendwie und der mit der Tante, das ist ja auch Ich würde mal sagen, sowas würde man bei Berlin 90, 20, 10, wie das heißt, auch, oder Tag und Nacht, Berlin Tag und Nacht auch heutzutage noch auffinden, aber es hat ja Publikum. Es funktioniert ja. Aber dieser Film lebt ja zu 90% oder vielleicht sagst du vielleicht weniger, aber von Michael J. Fox. Also einfach von seiner Personality, von seiner Energie, die der da reinbringt. Und man guckt ihn ja einfach unfassbar gerne zu. Und da sind die Geschichten dann ja auch, sagen wir mal, nicht das Zünglein an der Waage. Ne? Also man guckt ihm gerne zu, man will auch, dass er glücklich wird, dass er seine Ziele erreicht. Und das war ja noch, war nach Zurück in die Zukunft, ne?
Ja, also 1987, also ja. Da war er gerade ganz groß. Also er hat zwar immer noch bei Family Ties, also Familienbande, in der Serie mitgespielt, ja. aber du hast ja gemeint, 90% sind mit Michael J. Fox. Also ich würde sagen, zu 100% ist es wegen Michael J. Fox und Helen Slater und ihrer Chemie zusammen.
Ja, ich wollte nicht so doll schießen, weil im Endeffekt, ja.
Wenn wir den Film ganz nüchtern betrachten, also ich habe ja vorhin gesagt, also dass dieser Film 80er Jahre pur ist. Also man kann sagen, dass dieser Film eigentlich einen anderen Titel auch haben könnte. Und zwar hätte er den Titel auch haben können, Fake It Till You Make It. Ich weiß ja nicht, ob du diesen Ausspruch kennst.
Natürlich.
Ja, und also es gibt, glaube ich, keinen Film, der dieses Motto irgendwie besser verkörpert als der. Weil es ist ja nicht nur auf seiner beruflichen Ebene, muss er es ja faken, sondern auch bei allen Beziehungen oder sowas ist es ja irgendwie hier, dass ja irgendwie jemanden anlügt. Es sind auch alle Charaktere, wenn du dir das überlegst, moralisch fragwürdig.
Ja.
Also wir haben natürlich ganz oben in dieser moralischen Fragwürdigkeit haben wir den Howard, also den Howard Prescott, den Chef dieser Firma, der ja, so wie es sich am Schluss dann in dem Film sogar so ein bisschen herausstellt, also es wird nicht offen gesagt, aber so kann man es lesen, dass der ja sogar dafür sorgt, dass es dem anderen leichter gemacht wird, seine Firma aufzukaufen, damit er seinen Posten behält und alle anderen eigentlich gefeuert werden, wenn das passieren würde. Er hat diese Beziehung, er ist verheiratet, aber hat die Beziehung mit Christy Wills, der ja immer wieder sagt, so ja, ich werde meine Frau natürlich verlassen irgendwann mal und als sie dann immer mit ihm Schluss machte, sagte er, ah, das ist so schade, weil gerade heute Nacht habe ich mich mit meiner Frau geeinigt, dass wir uns trennen, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Also der ist natürlich von der Moral ganz oben fragwürdig. Vera, seine Frau, natürlich auch, dann, dass sie okay mit ihrem Neffen, mit ihrem inoffiziellen um fünf Ecken Neffen rummacht. Sie wissen es am Anfang nicht, dass es so ist, aber sie kommt ja später, nachdem sie es weiß, sogar nochmal bei ihm zu Hause vorbei und verführt ihn ja nochmal. Ist natürlich auch moralisch arg fragwürdig. Brantley, der sich einmal im beruflichen Sinne da irgendwie einschleicht als in der Management-Ebene, ist natürlich, geht eigentlich gar nicht. Der auch dann der Christie, in die er sich verliebt, ja auch dann erstmal vorspielt, dass er gar nicht dieser Brantley, sondern dieser Carlton Whitfield ist, also eine ganz andere Person. Geht natürlich auch nicht. Auch Christy Wills, die ja eine Beziehung hat mit dem Vorstand, die ja dann zwar am Anfang sagt, ja, sie wusste nicht, dass er verheiratet ist, dass aber dann, als es später ist, sie ja trotzdem anscheinend nicht Schluss gemacht hat, ist auch, ja, also, und dann auch noch im Auftrag von dem Howard sich ja Akten von Brantley holt, oder halt Carlton Whitfield, die sie dann dem Howard bringt, damit der halt weiß, was passiert. Also, die haben alle moralisch fragwürdig, die Charaktere.
Je mehr du das erzählst, umso mehr denke ich wirklich an diese ganzen Leute bei Berlin Tag und Nacht. Bloß da ist es, glaube ich, irgendwie runtergebrochen auf ein Tattoo-Studio und du hast es jetzt mit einem großen Konzern mal in New York. Ja, ist es auf, klar, fraglich, aber funktioniert ja.
Aber es funktioniert halt für mich, weil halt wirklich, als Michael J. Fox natürlich ein Schauspieler ist, also ich kenne keinen Menschen, der irgendwie Michael J. Fox nicht sympathisch findet.
Da muss man, glaube ich, wirklich lange suchen.
Ja, und die Chemie zwischen ihm und Helen Slater in diesem Film ist wirklich phänomenal, finde ich. Also ist großartig, was auch unterstützt wird durch die Musik von David Foster, den ich noch gar nicht erwähnt habe, der in diesem Film für die Musik zuständig ist, einmal für den ganzen Score. Da muss man mal sagen, dass David Foster jetzt eigentlich nicht so der Score-Musiker ist, sondern der ist halt eher ein Musiker, der halt so wirkliche Songs schreibt. Also der hatte zum Beispiel auch für den zweiten Karate Kid zusammen mit Peter Cetera dieses Power of Love geschrieben. Der hat auch für diesen Film zusammen mit der Band Night Ranger den Song Secret of My Success geschrieben. Yeah.
Chef.
Der hat auch ein Musikstück bei Bodyguard geschrieben, also nicht das ganz große.
Ich wollte gerade sagen.
Der Song, der sogar dann auch für den Oscar nominiert war, soweit ich weiß. Ja, also und mit St. Elmo's Fire hat er die Musik geschrieben, die dann sogar, soweit ich weiß, dann sogar in Amerika als instrumentales Stück sogar auch in den Top Ten eine Zeit lang war.
Also 80s pur. Kannst du ja. ein paar Sachen einspielen?
Ja, das kann ich mal machen, ja.
Das glaube ich. Ja, gerade, ich meine, darum geht es ja auch so ein bisschen. 80s, wir lieben ja auch die Musik, wir lieben ja die Art und Weise, wie das alles ausschaut. Also du kannst ja die Frage damit ja beantworten, warum das einer deiner Lieblingsfilme ist. Also bist ja schon dabei quasi, aber...
Ja, also genau, also das ist, also es ist einmal die Chemie zwischen Michael J. Fox und Slater. Ich bin ja sowieso dann auch ein Fan von Romantic Comedies.
Das ist so eine große Lüge.
Was?
Wer dich kennt, wird jetzt lachen. Du hast doch nur Horrorfilme geguckt früher.
Die Horrorfilme habe ich immer erzählt, dass ich die geguckt habe, aber Romantic Comedies habe ich immer... Das erzählst du ja nicht als 16-Jähriger deinen Kumpels. Oh, ich habe gestern wieder diese geile Romantic Comedy geguckt.
Ja, okay, alles klar. Dann war das alles fake früher.
Ja, natürlich. Fake it till you make it. Also.
Aha. Ja, da schließt sich der Kreis.
Und du weißt, die 80er waren doch, also es gibt doch kein oberflächlicheres Jahrzehnt als die 80er Jahre, oder?
Ja, kommt drauf an, was du mit oberflächlich immer meinst. Aber ich weiß, wo du hin möchtest. Ja, ja.
Ging viel um Äußeres und solche Dinge. Das ist noch in die 90er mit rübergeschwappt. Und das ist auch in diesem Film halt hier sehr schon. Also
ja.
Von den Kritiken ist der auch richtig runtergemacht worden, der Film. Natürlich kannst du auch sagen, dass zum Beispiel jetzt der Charakter von Michael J. Fox, du siehst ja gar nicht, was sind wirklich seine Ziele oder sowas. Also natürlich berufliche Ziele und er will eine Beziehung haben. Aber wow, das sind 0815 Ziele, die jeder hat eigentlich, oder?
Ja, aber ist es, also ich meine, der Film, kann man jetzt schon mal aus der Katze aus dem Sack lassen, war sehr erfolgreich.
Ja.
In den Kinokassen. Was für so einen Film dieser Klasse auch schon erstaunlich war, auch zu dieser Zeit.
Der hat zum Beispiel Predator in den Box-Office-Charts in dem Jahr Charts hinter sich gelassen.
Das verstehe ich nicht. aber das ist natürlich auch der Charakter. Ich meine, man muss dazu sagen, Michael J. Fox war in ganz Amerika, ganz anders als bei uns, irgendwie durch Familienbande, ja. Irgendwie kannte den jede Sau, hat dem quasi bei dem Aufwachsen zugeguckt, war einer der beliebtesten Charaktere da in dieser Serie, ja. Und wo er den Sohn der Vorzeigefamilie spielt. Da ist er aber auch so ein Superschlauer, ne?
Ja, da ist er so ein konservativer.
Ja, ja, aber genau, da ist er. Und mit dieser Rolle irgendwie dann weitergeführt, die Geschichte, er geht nach New York, also das ist jetzt kein fundiertes Wissen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute gesagt haben, ja, es geht die Geschichte von den Family Ties vielleicht ein bisschen weiter, er ist jetzt auf der großen Jobsuche, aber dann war davor natürlich auch schon Zurück in die Zukunft und das war natürlich auch ein mordsmäßiger Erfolg, ne? Hat er nicht noch schon Teen Wolf, war da auch vorher, oder?
Also in der Zeit hat er ja auch massig gedreht. Also ganz kurz noch zum Beispiel auch, diesen ja. Film hat er ja zwischen der, ich glaube, der vierten und fünften Staffel von Family Ties gedreht. Und das war nicht der einzige Film, sondern er hat da zwei Filme in der Zeit gedreht. Also der Typ also hat in dieser Zeit, das war Wahnsinn, was der gemacht hat. Also Back to the Future und Teen Wolf war beides im Jahr 1985. 1987 war dann Light Day and the Secret of My Success. 1986 hat er keinen Film gemacht. Also das ist sozusagen, war das so fast der nächste Film nach Back to the Future, also sozusagen, oder fast.
Okay. Ja, okay. Ja, ja, aber krass, ne? Also ja. Das ist schon basierend natürlich auch auf dem Erfolg von Back to the Future. Dieser
ja, auf jeden Fall. Also ohne ihn hätte es diesen Film wahrscheinlich auch gar nicht gegeben. Also ohne so einen großen Schauspieler, sondern weil dann wäre es wahrscheinlich auch eine normale Geschichte gewesen. Also Helen Slater gar nicht die erste Wahl für die Rolle gewesen, sondern da war eine andere Schauspielerin, die kannte ich jetzt gar nicht vom Namen her. Christy McNichol war vorgesehen. Die hat man dann aber kurzzeitig ein paar Wochen vor Drehbeginn einfach mal rausgeschmissen, weil die wohl an einer bipolaren Störung gelitten hat und man sich gedacht hat, ja, das könnte Probleme beim Dreh geben. Ist natürlich auch schon ein bisschen assi.
Okay, ich gucke mir gerade ein Foto von ihr an. Na gut, na schade für sie. Kennt man aber nicht.
Nee. Also ich hatte mir auch die Firma angeguckt, das war alles unbekannt, was ich, also keine Ahnung. Also auch Helen Slater war jetzt nicht der große Name vorher. Also natürlich Supergirl, aber der war ja eher ein Flop.
Und ich wollte gerade sagen, irgendwie so, das wussten auch die Produzenten damals schon, dass Michael J. Fox war, ne? Also gerade nach Teen Wolf auch und so, das sind ja alles so, ich guck gerade in seine Filmografie nochmal auf die harte Tour. Auch einfach ein Film, den man gesehen haben muss, finde ich.
Aber der war nachher, oder?
Der war nachher, ja. Da kommt, die Klassiker kennt man ja. Ein Konzert zum Verlieben. Wo auch wieder dasselbe Thema ist, ne? Auch wieder verliebt sich in eine Frau, die eigentlich mit einem anderen zusammen ist und eigentlich geht es wieder um Geld und ist nicht weit weg. Also wahrscheinlich sind das dieselben Drehbuchautoren, ne? Nee, doch nicht. Ich kann zu Michael J. Fox noch eine kleine Sache sagen. Mhm. Aktuell gibt es auf Apple Plus eine sehr bewegende, gute Dokumentation. Still heißt die. Michael J. Fox Movie. Ist nicht einfach zu gucken, weil sein Schicksal schon sehr traurig ist und aber auch sehr motivierend. Ich finde, seine Art und Weise, wie er mit seiner Krankheit umgeht, braucht ganz viel Respekt dafür. Da ziehe ich wirklich meinen Hut. Diese Dokumentation fand ich sehr bewegend. Also da muss man schon Taschentuch bereithalten. Man liebt den Typen ja. Also der hat uns so viel Spaß gemacht. Ich bin in Amerika extra zu diesen ganzen Drehorten gefahren irgendwie und da waren 90% war davon Zurück in die Zukunft. Also dieser Film hat alles mit mir gemacht. Deswegen ist groß, wir müssen definitiv nächstes über Zurück in die Zukunft mal sprechen, weil ich wüsste nicht, ob es einen besseren Zeitreisefilm gibt als den.
Ja, das können wir das dann ja besprechen. Das würde jetzt dann wahrscheinlich alles sprengen.
Lass mal überlegen. Ding, und spiel so eine Musik ein. Ding, 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 ding.
Die Jeopardy-Musik,
genau, ja. Ja, genau. Und dann, ich habe einen Time Cop mit Jean-Claude. Oh. diese Liebe zu diesem Typen und dann natürlich mit seinem Schicksal. Und dann wird auch so erzählt, dass er da, ab wann er das ja schon hatte und das nicht erzählt hat. Also, und wie er so heutzutage damit umgeht, ist absolut sehenswert. Ganz tolle Dokumentation, gut gemacht. Warst du schon fertig mit dem, warum du den Film so gut findest? Natürlich Michael J. Fox, wo du wolltest du
was dazu sagen? Also mir gefallen halt, also wie gesagt, natürlich Michael J. Fox, Helen Slater, wie gesagt, die Musik finde ich auch ganz toll in diesem Film, die das natürlich auch nochmal alles unterstützt. Aber ich habe zum Beispiel auch viel Spaß bei den komödiantischen Elementen in diesem Film. Also allein die Szene zum Beispiel, wenn er dann seine Tante, von der er es noch nicht weiß, nach Hause fährt und dann diese Szene, wo er dann das Gespräch mitbekommt.
Er sieht heute doppelt so gut aus wie an dem Tag, an dem wir geheiratet haben. Aber ich sehe nur doppelt so alt aus.
Was reden Sie denn da? Ich meine, Sie sehen doch... Naja, ich kann bloß hoffen, wenn ich mal in seinem Alter bin, darf ich auch jeden Morgen neben einer Frau aufwachen, die so umwerfend schön ist wie Sie. Danke.
Die Musik von Yellow wird dann eingespielt und ich glaube, die wurde nie besser zu irgendwas eingespielt, wo sie sich dann halt dann mit Make-up und was weiß ich dann halt sozusagen wie so ein Jäger, der sich bereit macht, um dann auf seine Beute loszugehen. Also
guter Vergleich.
Ja, und gibt es viele Slapstick-Momente, auch so, also wirklich, auch die Verfolgungsjagd, die werden einige sagen, das ist platt, wenn er dann von seinem Chef aus der Postabteilung dann, als er ihn im Anzug sieht und er weiß, dass da irgendwas im Argen ist, ihm dann verfolgt und sie dann durch das halbe Büro rennen. Es gibt viele Szenen, die mir echt gefallen, allein der einzige Film, wo ich jemals oder irgendwo, wo ich gehört habe, dass jemand Memorandum sagt, also das ist die Langform vom Memo. Mhm. Ja, also es gibt viele kleine Aspekte in dem Film, viele kleine Szenen, die mir immer wieder gefallen. Es ist ein Film, den ich halt von vorne bis hinten angucken kann, ohne dass es eine Szene ist, die ich sage, ach, die muss ich jetzt mal vorspulen, weil ich den Film schon zu häufig geguckt habe und die ist jetzt nicht so dünn, nicht so gut. Sondern ich finde, der Film ist wirklich gut aufgebaut. Das hat auch der Regisseur Herbert Ross, hat das wirklich, also finde ich, sehr gut umgesetzt. Sehr schön erzählt, auch bildlich. Solche komödiantischen Szenen, zum Beispiel wie die Telefonzelle, daran wirst du dich doch auch noch erinnern, oder?
Ja, ja,
wie er bei seiner Mutter anruft und sagt, hier, wo er gerade gekündigt worden ist das erste Mal und er keinen Job findet, ruft er halt zu Hause an, um seinen Eltern zu erzählen. Und er landet halt mitten in der Schießerei in New York.
New York ist genauso wie Kansas. Nur etwas lauter.
Du weißt, was man immer in der Zeitung liest.
Was?
Was ist denn das für ein Krach? Ist irgendwas nicht in Ordnung?
Mom, das ist nur der Fernseher.
Das hört sich aber so echt an.
Da läuft gerade Miami Vice.
Kannst du nicht den Ton ein bisschen leiser drehen? Das ist zu laut.
Ah, geht nicht mal. Der Kasten ist kaputt. Der Knopf ist mir gerade abgefallen.
Super lustige Szene, wie ich finde.
Darauf basiert auch nicht auflegen mit Colin Farrell. Also ich weiß genau, was du meinst. Und das ist ja auch so, kommt uns ja immer wieder in diesem Podcast ja auch vor, dass die Filme, die wir damals gesehen haben, die haben eine gewisse Atmosphäre, die haben eine gewisse Mitnahme, also so ein Sog, ne? Die haben so einen Sog auf einen und man guckt sie und man fühlt sich einfach wohl. Man kann es, glaube ich, auch nicht immer exakt erklären, aber diese ganze Komposition aus Schauspiel, Musik, Bildern, witzige Sachen, unwitzige Sachen, denn mal Sachen, über die man eventuell auch mal nachdenkt, wo man sagt, oh, das ist ein guter Anstoß, bei dem Film vielleicht ein bisschen weniger. ich wollte schon immer mal mit meiner Tante schlafen. weißt du, was ich meine? Das sind ja, so die Dinge, die verwurzeln sich in einem so. Und dann guckt man den Film. Ich kann dir nicht sagen, warum ich den Film nicht so meine, obwohl ich ein ganz großer Michael J. Fox bin, aber so, ja, ich habe ihn gesehen und ich bin da eher bei einem Concierge zum Verlieben.
Ja, also ich habe auch kein Problem, wenn die Leute den Film nicht mögen. Ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Also ich glaube, wenn der Film jetzt, wenn ich den heute zum ersten Mal sehen würde, würde ich den wahrscheinlich auch einfach, ja, ganz nett und würde den dann zur Seite packen. Mhm. Ist halt Jugend, wie gesagt, ein riesen Michael J. Fox-Fan. Auch Helen Slater habe ich immer gerne in ihren Filmen gesehen. Und wie die Chemie funktioniert halt in diesem Film, finde ich außerordentlich gut. Und ja, also moralisch ist das alles ein bisschen fragwürdig, was da passiert.
Frage noch, also hast du den vor Zurück in die Zukunft gesehen oder hast du den danach gesehen?
Also ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, bestimmt nach Zurück in die Zukunft. Aber ich glaube, Zurück in die Zukunft habe ich recht früh nach Erscheinen gesehen.
Ja, meine Schwester hatte immer das Poster in ihrem Zimmer hängen. Ich war natürlich dann noch ein bisschen zu jung, als er rausgekommen ist, um ins Kino zu gehen. Daher, ich kann es bei mir gar nicht sagen, aber ich glaube, ich habe ihn deutlich öfters gesehen. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ja.
Nee, okay. Aber es ist ja auch immer interessant, weil diese Soge gehen ja auch, wie wir ja gerade erklärt haben, ja auch von so einem Erfolg von manchen Schauspielern aus. Ne?
Ja.
Ich habe auch irgendwann mal, das weiß ich noch, da gab es die TV-Sendung Formel 1. Und da kam so ein Bericht über, und das war nach Zurück in die Zukunft auf jeden Fall, und da kam so ein Bericht über Michael J. Fox und wurde total angepriesen. Und dann kam aber auch, Sie kennen Michael J. Fox aus Filmen wie Teen Wolf. Und da kam diese Szene, wo der sich in den Wolf verwandelt. Mhm. Und ich muss so 6 oder 7 Jahre alt gewesen sein. Ja klar, 87. Ja klar. Mhm. Ja, da war ich 8 irgendwie so. Und das hat mich auf jeden Fall bewegt. Also diese Szene, wo der sich in den Wolf verwandelt.
Okay.
Ich weiß nicht, ab wann ist denn der? Ab 12?
Teen Wolf müsste ab 12 sein.
Eigentlich ist es ja auch eine Komödie, ne? Es ist ja eigentlich nur, glaube ich, diese Szene, weil er sich in so einen scheiß Werwolf verwandelt.
Ja, und wegen der Endszene wahrscheinlich.
Was ist denn die Endszene nochmal?
Mit dem Typ, der in den Rängen steht.
Ja, klar. Ja, der Pillemann, ja. Ja, gut. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Okay, das ist die Erklärung. Ja, cool, dass du diesen Film irgendwie so vorgestellt hast. Konnten wir noch irgendwelche Fun Facts dazu bringen? Also ich denke mal...
Fun Fact vielleicht noch, gab eine Zeit lang so ein bisschen die Geschichte, dass die Geschichte auf Steven Spielberg basieren würde. Es gibt die Geschichte, dass Steven Spielberg sich irgendwann mal in die Universal Studios eingeschlichen hätte, um dort ein Büro zu okkupieren, das leer war, um dann so ein Praktikum bei Universal zu kriegen. Wobei dann aber Steven Spielberg im Nachhinein gesagt hat, dass das eigentlich eine Fake-Geschichte von ihm war, dass das gar nicht stimmt, sondern er hatte halt da sein Praktikum bei Universal über Beziehung von seinem Vater gekriegt.
Da siehst du mal. Na gut, der hat mal aber auch schon oft genug bewiesen, dass er es kann.
Ja.
Also, dass er gut da aufgehoben ist, wo er gerade sitzt. Und ich fange jetzt nicht an, dass er der Produzent bei Amblin Entertainment ist. Ja, und manche Filme greenlightet. Damit fange ich jetzt nicht
an. Nein, darum würde ich dich bitten.
Da gibt es eine extra Folge für. Gut, genau. Was hat er eingespielt, der Film? Der war super erfolgreich, das kann man sagen, ne?
Ein Budget hatte er von 12 Millionen Dollar und er hatte ein Einspielergebnis weltweit von 110 Millionen Dollar.
Okay, cool. Okay, dann ist es schon...
Also in dem Jahr war er der 7. erfolgreichste Film. Mhm. Das war, hatte ich ja gesagt, glaube ich, irgendwie 1987. Und genau, der 7. erfolgreichste Film in Amerika und hat damit dann Filme wie Robocop, Predator, Lethal Weapon oder auch Dirty Dancing hinter sich gelassen.
Das ist krass. Box Office. Wer war der erfolgreichste Film? Wer war 87?
Lass mich gucken. 87 waren 3 Männer und ein Baby ganz oben.
Zu Recht.
Dann kam Fatal Attraction und dann Beverly Hills Cop 2, Good Morning Vietnam, Moonstruck, The Untouchables und dann Secret of My Success.
Moonstruck war auch noch davor.
Ja, war auf Platz 5.
Ist ein guter Film, gar keine Frage.
Selbst die Hexen von Eastwick war auf Platz 10 nur und das mit Jack Nicholson und
Was für ein krasses Jahr.
Ja.
Oh Gott, ich war und ich konnte noch nicht mal ins Kino gehen.
Ja, und da musst du dir noch vorstellen, und dann noch Robocop, Lethal Weapon, Predator und sowas. Und heutzutage bist du froh, wenn ein guter Film im Jahr im Kino ist, oder?
Ja, aber total. Also dieses Thema hatten wir ja in unserer Vorbesprechung. Wir haben natürlich leider auch keine Chance mehr, groß ins Kino zu gehen.
Also was noch so im Boxoffice war, im Januar kam raus The Golden Child, also auf der Suche nach dem goldenen Kind. Platoon kam raus, Lethal Weapon, Blind Date, naja, war jetzt Bruce Willis, Kim Basinger, aber ist auch, also dann Police Academy 4, Ishtar ist eine auch sehr schöne Komödie, Beverly Hills Cop 2, Predator, Hexen von Eastwick, Dragnet, super Komödie mit Dan Aykroyd und Tom Hanks.
Heißt auf Deutsch, wer hat das, so einen richtig dummen Titel auf Deutsch wieder? Irgendwie Polizisten küsst man nicht, ne?
Dumme Bullen oder sowas?
Schlappe Bullen beißen nicht.
Schlappe Bullen beißen nicht, ja.
Ja, das ist auch wieder ein grandioser deutscher Titel. Ja, warte mal. Lass was mit schlappe Bullen nehmen.
Running Man kam noch raus.
Krasses Jahr, irgendwie. Mhm. Und ich guck mal ganz kurz, wann der Glücksbärschi-Film lief.
Oh, auch ein Film, den hatte ich auch sehr gerne geguckt damals als Kind.
Ja, ich glaube, das war auch Care Bear.
Care Bear, ja.
Ich kann es leider nicht mehr sagen, ob es mein erster Kinofilm war. Also meine Mutter war mit mir auf jeden Fall in einem Land vor unserer Zeit.
Der war 1985, war der, also zur Zeit wie Zurück in die Zukunft.
Ja. Dann war das mein erster Kinofilm, der Glücksbärschi-Film.
Ah, den hatten wir zu Hause dann auf Video überspielt und ja. Aber der war, fand ich, sehr düster für, also der Bösewicht war...
Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ist das vielleicht fast die Aufgabe...
ja, das ist dann, wenn wir das nächste... Den besprechen genau, wir dann irgendwann.
Hey, können wir doch in der nächsten Folge besprechen, den Glücksbärschi-Film. Ja, kommt doch aus den 80ern. Dann kann ich den mal wieder gucken.
Ja.
Der Glücksbärschi-Film. Ja, an unsere Tausenden von Zuhörer, wenn ihr wollt, dass wir über den Glücksbärschi filmen, dann schreibt doch unten in die Kommentare oder schickt uns Nachrichten. Ja. Bitte, bitte nehmt den Glücksbärschi-Film als im nächsten Schnellschuss könnten wir das machen.
Ja, in diesem Sinne könnt ihr uns dann auch gerne schreiben. Also ich hatte jetzt das erwähnt, was ich erwähnen wollte.
Ja.
Also werden wir hier so bei knapp unter einer Stunde wahrscheinlich oder so bleiben bei dieser Folge. Ob das jetzt ein Format ist, das euch gefällt. Also ob das auch für euch okay ist, dass ihr euch das auch gerne anhört. Und ihr aber sagt, ach nee, also es ist so ein oberflächlicher Mist. Also das wollen wir nicht. Also wenn, dann bitte wieder hier die 4-5 Stunden Folgen. Sonst macht das überhaupt gar keinen Sinn, euch zuzuhören.
Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich höre es ja immer wieder gerne auch, wenn mich beim Auto, ich habe ja immer wieder lange Strecken zum Autofahren, da ist es schon ganz gut, wenn es eine lange Folge ist. Und ich höre dann natürlich auch noch andere Podcasts, die erwähne ich jetzt hier aber nicht, auch Filmpodcasts, die sehr gut sind. Die sind immer so eine Stunde, das hat schon was irgendwie so, dann kommt man auch mal durch so ein Thema durch. Also ja, die Meinungen sind auf jeden Fall interessant von euch, was ihr
also sagen wir mal, für uns ist das natürlich auch viel einfacher, weil einfach die Vorbereitungszeit, also die Recherche ist jetzt, also ich gehe jetzt nicht so tief rein, wie als wenn wir hier wirklich lang reingehen. Ich habe mir den Film jetzt noch zweimal im Vorfeld angeguckt, nicht ein paar Mal häufiger wie bei unseren anderen Projekten.
Ja.
Wo ich dann wirklich jede Szene mir genau angucke. Also natürlich auch für uns einfacher, schneller zu machen. Der Schnitt wahrscheinlich auch wird auch schneller sein.
Naja, die Sache ist aber auch die, wenn ich habe jetzt über den Film jetzt nicht so viel zu sagen gehabt, aber ich fand ja auch immer sehr interessant, wenn wir erklären, wie bestimmte Sachen gemacht worden sind. Das ist jetzt bei dem Film jetzt aber auch nicht so relevant, weil...
Ja, es ist Romantic-Comedy. Das ist halt ein typisches Standard-Drehverfahren. Also der Film wurde auch...
Der Kameramann hat sich jetzt nicht einen Arm ausgerissen.
Obwohl, das hat mich ein bisschen überrascht. Die Drehzeit, ich glaube, das waren irgendwie 58 Tage oder sowas. Das fand ich schon für den Film recht lang, oder?
Aber die Amis sind ja so lange. Mhm. Ich weiß, aktuell drehen sie hier in Berlin ja die Tribute von Panem, den neuen Teil. Die haben 93 Drehtage.
Okay.
93 für ein, was wird da wieder gehen, 2 Stunden. Also die Schule der magischen Tiere Teil 4, in dem ich auch partizipiert habe, wir hatten 40 Drehtage.
Okay.
Und nur CGI. Also das war, da braucht ihr Tribute von Panem gar nicht die Arme aufzuplustern. Mhm. Wir hatten 8 verschiedene CGI-Tiere, die da rumgedreht sind, ja. Irgendwie. Die haben zwar nicht gekämpft miteinander, aber nee, das war schon, also war schon sehr aufwendig und hat natürlich dementsprechend auch zeitintensiv gekostet, aber die Amis lassen sich schon mal gern Zeit. Mhm. Aber die machen halt auch keine Überstunden, weil Überstunden bei denen so teuer sind. Das ist echt ein Punkt. Also, ne, das haben wir hier in Deutschland, ja, komm, Überstunden 15%, 25%, das gibt es dann nochmal so ein bisschen Zuschläge. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum wir die White Mexicans genannt werden in Deutschland. Ne? Die Amis kommen halt gern hierher und
okay.
Wir arbeiten lange, hart und sind auch noch günstig.
Okay. Ja, schnell, präzise und weniger Zeit. Das ist jetzt auch diese Folge von unserem Podcast.
Ja.
Wie gesagt, hinterlasst uns einen Kommentar, ob das so okay für euch ist. Also von meiner Seite wäre ich jetzt durch mit dem Film. Außer du willst dann noch irgendwas sagen?
Nee, ich fand super gut zusammengefasst. Und wenn man es nicht verstanden hat, kann man sich das ja nochmal anhören.
Ja, oder sich den Film angucken. Also von meiner Seite aus ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Also ich, wie gesagt, kann ihn mir immer wieder angucken. Vielleicht ist das jetzt nicht für jeden etwas, aber ich glaube für Leute, die wirklich so die 80er Jahre Romantic Comedy haben und es natürlich auch ein bisschen fragwürdig so in manchen Dingen, wie er dann auch zum Beispiel der Helen Slater seine Avancen macht, ist ja auch nicht mehr ganz politisch korrekt heutzutage. Also es artet nicht in Stalking aus, sagen wir es so, aber es ist auch nicht mehr ganz okay. Aber ja.
Jetzt reißt du mit deinem Hintern den ganzen Turm ein, den du gerade aufgebaut hast. Den kam eine Stunde aufgebaut.
Ja, ja.
Guckt ihn euch an, aber nee, also wir sprechen doch hier nur Empfehlungen aus. Emil.
Ja.
Kann sich ja jeder seine eigene Meinung machen. Aber wird uns auch eure Meinung total interessieren.
Ja.
Schreibt auch gerne mal irgendwie Nachrichten an uns und dann.
Wie ihr den Film fandet.
Ja, bei Instagram und so kann man. Und wenn ihr sagt, ey, wir können mit euch so schlecht kommunizieren, dann meldet euch auch. Ein paar Leute haben ja schon unsere E-Mail-Adressen. Und die seien an dieser Stelle auch mal sehr gegrüßt. Also wir freuen uns ja natürlich auch darüber, dass ein paar Leute sich das anhören und wirklich auch mit uns genauso Filme lieben, wie wir es tun.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank dir, Alex, für die Zeit und vielen Dank unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt uns hold und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auf Wiederhören.